Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört. Also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich find's mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, der Podcast, der euch alle zwei Wochen eine Frau vorstellt, die uns und hoffentlich euch auch beeindruckt. An meiner Seite, natürlich, ihr könnt es euch denken, die wundervolle, die einzigartige, die fröhliche Kim Seidler. Da war wieder der Tusch.
Halleluja. An meiner Seite, die großherzige, wundervolle, großartigste Katrin Jakob. Ja. Liebe Katrin, wir sind heute nicht allein, denn wir haben eine Frau eingeladen, deren berufliche Tätigkeit zum einen sehr männerdominiert ist eigentlich, zum anderen sehr in den Schlagzeilen, da Union und SPD gerade ein Sondervermögen unter anderem für die Verteidigung verhandelt haben. Das heißt, massive Investitionen in die Bundeswehr sind geplant. Wir begrüßen ganz herzlich die Soldatin und Personal Coach Yvonne Köhler. Hallo, liebe Yvonne.
Hallo, Esma.
Ja, so schön, weit dass zum ich roten da sein Teppich.
Darf. Ja. Ja, mega. Ja.
Voll gut. Yvonne, wir haben dich eingeladen, weil du einen wirklich sehr, sehr beeindruckenden Lebenslauf hast. Nicht nur als Soldatin, sondern unter anderem auch, weil du in dieser Funktion alleinerziehende Mutter von drei Kindern bist. Wir möchten nämlich mit dir jetzt über deine Erfahrung und deine Perspektiven sprechen. Aber bevor wir zu deiner beruflichen Laufbahn kommen, magst du ein bisschen erzählen, wie du aufgewachsen bist?
Ja, ich gebe mein Bestes. Das ist keine easy Konstellation und ich glaube, diese Frage wurde ich in keinem Podcast, aber ich habe ich nie gestellt bekommen, tatsächlich. Okay. Ich bin selbst ein Pflegekind. Ich bin nicht bei meinen Eltern aufgewachsen. Die kenne ich auch fast gar nicht. Ich habe eine grandiose Großmutter gehabt. Das möchte ich einfach hier ganz fokussieren und auch gar nicht. Es berührt mich gleich sehr. Diese Frau hat echt viel gegeben. Sie ist Baujahr 1936.
Oh, wow. Und,
genau. Und ich bin Baujahr 82. Und ja, sie hat das einfach gerockt. Sie ist meine Oma und sie hat sich dazu entschieden, mich großzuziehen. Natürlich auch mit dem Mann an der Seite, aber der steht bei mir nicht so im Fokus, muss ich sagen, sondern meine Oma ist einfach eine starke Frau gewesen, das will ich sagen.
Ja.
Wie sie zu DDR-Zeiten, ich bin ja auch ein DDR-Kind, das ist für Kino immer komisch, weil das schon so weit weg ist, aber für mich war das immer noch eine Spur, dass einfach das gelebt hat. Sie war eine Frau, die immer gearbeitet hat und irgendwie hat sie mich nebenbei so großgezogen, das muss ich wirklich sagen, ja.
Und es ist aber deine leibliche Großmutter, nicht, dass das jetzt von Belang wäre, aber weil du gerade gesagt hast, du bist ein Pflegekind, heißt das, du bist sozusagen eine Generation weiter gewandert in eine Familie,
genau,
die aber auch deine, also ein Verwandtschaftsverhältnis hat, ne?
Genau, es hätte, glaube ich, auch jede andere sein können, aber meine Oma hat gesagt, nee, sie macht das.
Ja.
Und genau, eine Generation einfach weiter. Und aber das Thema Mutter war nie ein Thema. Also meine Mutter war kein Aufarbeitungsthema und auch für mich heute nicht. Und daher, glaube ich, gucke ich mir viele andere Frauenmodelle immer an. Also wisst ihr, wie ich meine? Das ist so, ich mag starke Frauen und das ist so ein Thema, wie ich das so schön finde, sich zu unterstützen, sich preiszugeben, sich zu connecten und das einfach irgendwie zu machen und keine Frage zu stellen. So, darum geht's ja immer, finde ich. Ja, genau.
Ja.
Und
absolut.
Ja, ist einfach so.
Ja.
Und es hat sich so weiter ausgestrahlt, weil dann habe ich ja noch einen Bruder gekriegt. Und also meine Mutter hat nochmal ein Kind bekommen und dann ging es aber gleich weiter. Meine Oma war irgendwann nicht mehr in der Lage dazu, meinen Bruder mit aufzuziehen und ich habe dann diese Pflegschaft übernommen, bevor ich überhaupt eigene Kinder hatte. Und deswegen ist diese Dreierkonstellation, ich habe drei Kinder zustande gekommen. Der ist Baujahr 93. Wir sind eigentlich 11 Jahre nur auseinander, aber dann hatte ich irgendwie im jungen Alter irgendwie ein Erwachsenes, nein, erwachsen war er ja auch noch nicht, aber relativ früh ein Kind einfach tatsächlich. Sie hat das noch einen Weg mit begleitet, bis meine Oma dann nicht mehr konnte und dann habe ich die Pflegschaft für meinen Bruder sozusagen übernommen. Genau. Und seitdem ich denken kann, habe ich 11, als der geboren wurde, ja.
Genau, aber du warst dann schon erwachsen, als du die Pflegschaft übernommen hast, also ja, vor ja, dem Gesetz erwachsen. Ja.
Genau, aber irgendwie trotzdem zu Schulzeiten Windel wechseln, Flasche geben, das ganze Prozedere trotzdem irgendwie in irgendeiner Art und Weise, ja, genau.
Ja, du bist also, ne, herzlich willkommen bei Starke Frauen, du bist hier genau richtig, würde ich sagen. Wir müssen natürlich so ein paar Fragen stellen, weil du sagtest gerade, das ist eigentlich ganz gut. Manchmal hat man vielleicht ja auch so eine Connection zu jemandem und man muss gar nicht mehr viel fragen, sondern man fühlt das dann einfach, ne? Also du hattest ein besonderes Verhältnis zu deiner Großmutter. Eine unserer üblichen Fragen ist auch, hattest du weibliche Vorbilder? Da ist sie gewesen. Wie lange hat sie dich begleitet? Das klingt ein bisschen so, als ist sie nicht mehr, als lebt sie nicht mehr.
Nee. Sie ist verstorben beim Geburt meines, also in dem Jahr in dem Jahrgang, wo mein letzter Sohn geboren ist, hat sie uns verlassen, tatsächlich in 2013. Was auch, in uns irgendwie, sie ist aber immer Thema bei uns. Tatsächlich bei allen drei Kindern ist sie nach wie vor Thema, obwohl die letzten beiden fast, also der letzte hat sie nicht erlebt, aber die beiden anderen davor auf jeden Fall. Und sie ist mit Fotos bei uns irgendwie und das geht irgendwie, ja, weiter, finde ich.
Ja.
Ja.
Und in der Erinnerung und natürlich auch im Herzen. Bevor wir gleich dann zur beruflichen Laufbahn kommen, aber uns ist immer ganz wichtig, dass wir einmal diese Frauen, die wir auch hier einladen, befragen zu ihrer Kindheit, weil da auch so wahnsinnig viel drin steckt. Und deswegen auch die Frage jetzt an dich, wie hat diese Erfahrung, die du gemacht hast, auch mit deiner Mutter, beziehungsweise nicht mit deiner Mutter, sondern dann mit deiner Oma, deine Perspektive auf Familie und Erziehung und auch vielleicht sogar das Leben im Allgemeinen geprägt?
Ich glaube schon, weil ich ja in keiner klassischen Familie groß geworden bin, sondern ich wurde halt viel losgelassen. Das will ich auch sagen. Also sie hatte, glaube ich, starkes Vertrauen in mich, dass ich alles irgendwie alles mache. Kann ich gar nicht erklären. Also es gab keine klassischen. Also sie hat mir Kochen beigebracht, klar. Nähen war ein Thema und solche Sachen. Und das sind so, also im Nachgang jetzt, wo ich so alt bin, kann ich das erst fassen, wie das so gelenkt worden ist. Wisst ihr, wie ich meine? Das habe ich ja in jungen Jahren gar nicht zurückgeblickt, sondern ich habe irgendwann, wo ich mal älter war, eine tiefe Dankbarkeit empfunden für das, was sie ja gemacht hat, aber nicht mit vielen Worten, sondern so mit Taten einfach. Und ich glaube, das hat mich schon geprägt. Und ich versuche das ja bei allen Kindern genauso weiterzumachen, sie einfach nicht mit viel Zwang in eine Richtung zu bringen, wisst ihr, so, sondern mit machen lassen, einfach Erfahrung sammeln und dann im Backup gut zu stehen und zu sagen, das hast du gut gemacht, das ist super toll. Und ich bei der Mittleren, das ist ein Mädchen, muss ich sagen, die anderen beiden sind ja Jungs. Ob das eine klassische Feministin ist, will ich nicht sagen, aber manchmal kommen hier so Worte über die Lippen wie, Mutti, das sind doch starke Frauen, wir müssen das so machen. So irgendwas muss man ja dann doch getroffen haben, denke ich mir, ja.
Ja, total. Wie schön. So. Ja.
Ja, genau. Also Frauenthema ist bei uns auch ganz am Anbotstisch tatsächlich immer. Wo stehen wir Frauen? Wo wollen wir hin? Was müssen wir verändern? Und das ist bei uns oder bei ihr tatsächlich auch, dass es so weitergeht. Sie ist ja jetzt erst, wie gesagt, volljährig geworden, aber ich glaube, sie macht da ihren Weg zu und stellt viele Fragen, die wir dann nochmal besprechen. Ja.
Ah, spannend. Und bei dir, also du bist volljährig geworden, was war deine Perspektive? War es sofort, ich werde Soldatin, dein Wunsch oder wie kamst du dahin?
Nö, also eigentlich war mein Traum, Menschen zu helfen und Arzthelferin zu werden. Aber ich habe dadurch, dass ich ja echt schon mit jungen Jahren so gut stand, also mit einer Perspektive, mit einem Kind irgendwie, und ich war halt kein Mäuschen, das will ich auch sagen. Also ich bin nicht das klassische, zurückgezogene, introvertierte Ding, sondern das war so, ich gehe nach außen, das, was ich denke, fühle, gebe ich immer preis. Und das wisst ihr selber, sind Menschen kommen damit nicht so klar. Und dann war ich in diesem Praktikum zur Arzthelferin und dann kam der Ausbilder auf mich zusammen. Hast du gehört, da hat eine geklagt, die geht zur Bundeswehr. Du machst doch gern Sport, wie sieht's denn aus? Und ich so, oh geil.
Ach,
ja.
Wie witzig.
Ich kann Sport machen, wer bezahlt dafür? Da bin ich doch richtig. So. Und das ist dann genauso passiert. Also dieser sportliche Aspekt, der für mich so wichtig war, hat sich natürlich mit dem Berufsbild voll erfüllt. Das will ich einfach sagen. Und eine der ersten Frauen zu sein, ist rückblickend immer wie so ein Geschenk oder wie so ein Vormarsch, den wir gemacht haben, das habe ich mich doch damals gar nicht so gesehen. Da habe ich nicht gesagt, oh, das sind Frauen, sondern nee, machen wir jetzt einfach. Und dann ist gut. So will ich das sehen. Ja.
Sehr cool. Und welche Herausforderungen gab es für dich, als du dich entschieden hast, als Frau in eine, ja, in die Institution wie die Bundeswehr zu gehen und die ja nun männlich dominiert ist?
Ja, ich glaube, das war eine Erfahrung für alle Seiten irgendwie überraschend und neu. Man hat, glaube ich, uns arg unterschätzt, würde ich fast sagen, weil wir ja das schwache Geschlecht sind.
Oh, I love it.
Und ich so, nee, kann ich. So, ohne überheblich zu klingen, sondern das mache ich genauso, das fühle ich. Ich will keine Extrawurst, das war mir total wichtig. Ich will nicht die Extrawurst sein, sondern ich gleiche mich genauso an wie alle anderen Kameraden auch. Ich kann das. Ich kann die gleiche Leistung bringen, ich kann den gleichen Rucksack tragen, ich kann die gleiche Wegstrecke machen. Damals sind wir auch noch 30 Kilometer, nicht 6 wie heute. Und ich habe das einfach gemacht und ich fühlte mich in der Lage, genau das Gleiche zu leisten. Und damit gab es dann halt auch Anerkennung. Und dann war irgendwie Silence. Dann bist du akzeptiert, dann bist du drin. Und dann laufe ich so genauso her. Und dann war ja relativ früh klar, ich bin 2-1 rein und 2-3 erster Auslandseinsatz. 19 Frauen.
Wo war der?
In Kosovo. War noch frisch, würde ich fast sagen. 7. Einsatzkontingent und 19 Frauen zwischen 1000 Männern auch mehr fehlt.
Oh, wow. Wahnsinn.
Das ist ein guter Schnitt. War? Nee. Ja, aber damals war die Frauenquote halt noch nicht so krass. Und wir Frauen haben damals einfach krass zusammengehalten, würde ich einfach sagen. Wir waren uns einig.
Mega.
Wir waren alle geradlinig mit dem gleichen Ziel, wieder nach Hause zu kommen nach 6 Monaten irgendwie. Also das war so nebenschwellig. Ich will jetzt auch nicht tiefgehend über ein Einsatzkontingent reden, sondern das war so ich aus der Frauensicht einfach. Da fragt mich ja sonst auch keiner nach. Ja. Aber aus der Frauensicht fand ich das wichtig, zusammenzuhalten, das gleiche Ziel zu haben, sich auszutauschen und irgendwie gut nach Hause zu kommen. Bei mir mit Kind sozusagen immer auch im Hintergrund. Ich habe ja auch noch eine Verantwortung. Bin ja nicht ganz frei, sage ich immer, aber dann doch mit Herzblut.
Genau.
Ja.
Wie war das, als du die Entscheidung getroffen hast, Mutter zu werden? Also wie alt warst du da und was waren da gerade die Umstände?
Meinst du beim ersten richtigen Kind? Das ist ja auch nicht.
Beim ersten richtigen. Ja, was ist richtig?
Ja, das ist auch so doof.
Aber
selbst schwanger zu sein, ist ja nochmal was ganz anderes, muss ich wirklich sagen. Das ist auch so ein Klischee. Ich habe meinen Mann tatsächlich in der 8. Klasse kennengelernt. So. Und für mich.
Krass.
Ja, er war 10., ich war 8. Klasse. Und für mich war klar, das ist mein Traummann, den möchte ich heiraten und mit dem möchte ich Kinder haben. Das war aber trotzdem noch ein langer Weg. Wir waren 1998, 97 so das erste Mal zusammen, auch auf der Schule. Und dann haben wir uns nochmal getrennt und haben uns dann tatsächlich, hat er mir in diesem Einsatz 2003 einen Heiratsantrag gemacht per Telefon. Und dann war klar, ich kriege auch ein Kind mit ihm. So, aber ich muss noch erstmal eine Berufsausbildung abschließen bei der Bundeswehr, habe dann nochmal die Bürokauffrau gelernt. Und wie ich die Geschichte immer erzähle, meine Kinder können es nicht mehr hören. Ich habe gesagt, Herr Köhler, ich bin soweit, wir haben jetzt hier die Berufsausbildung abgeschlossen, zack, war ich schwanger. So. Das war so. Ich wusste,
okay.
Ich wusste schon, ist jetzt los. Also ist jetzt soweit und genau dann war ich schwanger. Sie war ein Wunschkind, es waren alle Kinder, aber es war halt anders, weil beim ersten Kind bist du vielleicht unsicher, du liest 1000 Bücher, du machst Dinge, die komisch sind, ihr wisst, wie das ist. Aber für mich war klar, ich kriege irgendwie das zweite Kind und es ist alles easy going. Also ich hatte auch kein Babyblues, kein Wochenbett, schlimme Depression, sondern es war das zweite Kind in Reihenfolge. Mario hat den Kinderwagen geschoben und wir waren irgendwie im Flow zu viert. Fertig. So, ja. War gut. Und genau, dann nochmal eins und es war so, also Kinder, für mich war immer klar, ich kriege Kinder. Das war, kann ich gar nicht erklären, warum, aber es war in mir drin, ja.
Jetzt musst du mich noch mal kurz abholen. Warst du da jetzt als Bürokauffrau auch schon Soldatin oder war das noch ein Zwischenstück?
Also es ist eine Ausbildung, die gibt es bei der Bundeswehr. Das wissen nochmal ganz viele. Wir bieten ja fast 60 Ausbildungsberufe an. Und ich habe mich vielleicht in kaufmännisch gesehen, würde ich sagen, und habe mich ja darauf nochmal aufgebaut. Also ich habe erst die Bürokauffrau gemacht und habe dann danach nochmal meinen Personalfachkaufmann, Frau Divers, heißt es ja heutzutage, da nochmal den Meister oben drauf geschmissen. Genau, den kann man bei der Bundeswehr machen. In Uniform sitzt du wirklich in der Kaserne, wirst ausgebildet und gehst dann zur Prüfung. Genau.
Ah, verstehe.
Gibt es denn eigentlich Uniform mit in Schwangerschaftsumstandskleidung? Also das ist eine interessante Frage, weil wenn ihr da wirklich
mittlerweile
sitzt in Uniform und so. Ja.
Mittlerweile gibt es die tatsächlich. Zu meiner Zeit gab es das noch nicht. Dann habe ich weiß nicht, ob du dir so ein Panzerkombi vorstellen kannst.
Ja,
das
ungefähr.
Ist ein Ganzkörperanzug mit Reißverschluss, so. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich bräuchte jetzt mal, weil ich trage ja gerne Uniform und wollte die auch nicht abgeben. Man kann dann einen Antrag stellen auf Zivilbekleidung, das wollte ich aber nicht. Und habe dann praktisch den Panzerkombi immer in die größte Größe getauscht, sodass es immer über den Bauch ging, bis hoch zum Reißverschluss und dann... Geil. Ich halte im Ganzkörperanzug durch die Gegend in Tarnfleck. Ja, fand ich gut. War eine billige Variante. Ja. Ich musste ja nichts extra kaufen im Dienst und es war okay. Genau.
Ja. Ich habe neulich einen Münchner Tatort gesehen. Da war auch Ermittlungen auf einem Militärgelände, US-Militärgelände. Und da war.
Habe ich gesehen.
Genau. Und was sagst du denn dazu? Ist das realistisch gewesen?
Ich nicht. Ja, genau. Was war's?
Also, es ist auf jeden Fall eine Ansprechperson, eine Frau vor Ort gewesen, US Army, und die sprach Deutsch und war eben sozusagen von der US Army ein Stützpunkt in Bayern. Und die beiden ermittelnden Tatortkommissare kamen dahin und ich habe das erst gar nicht gesehen. Es wurde auch gar nicht so zum Thema gemacht, dass die Frau schwanger ist. Ne? Sie war Ansprechperson für diese beiden Kommissare und hat dann sozusagen bei den Ermittlungen mitgeholfen, ist dann auch mit denen irgendwo hingefahren und so weiter. Und auf einmal sehe ich so, huch, die Frau ist ja schwanger und hatte so ein relativ spackes, so eine Jacke an. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Es wurde auch da kaum thematisiert. Da ist jetzt eine schwangere Soldatin. Da kam dann mal so ein bisschen, dass die Familie hat. Das wurde so en passant mit erzählt. Und was sagst du jetzt so? Ich meine, okay, das ist US-Army. War das realistisch dargestellt? Wie war das bei dir?
Nö? Also ich habe das sofort gesehen. Ich habe das, ja. Ich guck die an, denke mir so, hä, die ist doch schwanger. Es war so, was ist mit der? Was ich so krass fand, ist, dass sie die Weste noch drüber hatte. Sie hatte ja eine Schutzweste oben drüber, wo ich mir denke, die wiegt doch 10 Kilo. Also bei uns wiegt die 10 Kilo. Ich werde als Schwangere ja wohl nicht, also Arbeitsschutzverordnung geht ja wohl alle an in Deutschland, ihr wisst doch, wie das ist, da werde ich da sicherlich keine 10 Kilo Weste noch drüber ballern, auf gar keinen Fall. Also es war kein Thema bei denen und ich habe das auch nicht zum Thema gemacht. Also muss ich wirklich sagen, ich habe auch bis 6 Wochen vor der Geburt auf Messe noch gestanden. Also ich bin ja auch Karriereberaterin schon zu der Zeit mal gewesen und habe dann einfach mit einem Stuhl auf der Messe gesessen, weil irgendwann wollte ich auch mal sitzen. Dann war ich ja relativ 33. Woche, glaube ich. Und du hast es ja dann gesehen, aber ich habe es halt nicht zum Thema gemacht. Also es ist ja, wenn du mich darauf ansprechen möchtest, kannst du das. Aber es ist so, das kannst du ja machen, wie du willst. Es gibt ja auch, wisst ihr selber, wenn man im medizinischen Bereich arbeitet, darfst du ja dann irgendwann nicht mehr arbeiten. Das ist bei uns genauso, richtig, auch in Uniform nicht. Und dann bist du halt zu Hause. Und wenn du jetzt eine andere Tätigkeit hast, ich sag mal in der Öffentlichkeitsarbeit, warum sollte ich mich nicht als Schwangere, das ist mein Anspruch, auch zeigen, dass ich das kann und genauso gut jetzt meinen Job machen darf, wie alle anderen auch oder halt auch nicht. Das muss ja aber jede Soldatin für sich selbst entscheiden, ich am Ende des Tages. Aber es war gut gemacht, fand ich. Ich also fand es cool, wie sie es thematisiert haben im Tatort. Doch, doch.
Fand ich auch. Ja. Wie haben denn die KameradInnen denn reagiert? So, war das dann, weil du das wahrscheinlich auch nicht zum Thema gemacht hast, haben die gedacht, naja, die Yvonne ist halt schwanger und dann ist sie irgendwann, wird das Kind geboren und dann kommt sie halt wieder? Oder wurdest du da auch dann drauf angesprochen?
Nee, eigentlich nicht.
Okay.
Kein Thema. Also ich war auf tatsächlich, muss ich wirklich sagen, in beiden Schwangerschaften und du kriegst ja auch als Soldatin einen Ruheraum. Und natürlich habe ich mich auch mal hingelegt für eine halbe Stunde, wenn du wirklich, ihr wisst ja, wie das ist, dann ist, jetzt ist auch mal gut. Und dann habe ich mir das auch mal rausgenommen, mich wirklich mal hinzulegen. Aber es ist ja auch nicht verwerfet, das steht dir ja zu. Genauso wie du Stillzeiten hast nachher und solche Sachen. Das wird auch alles bei uns berücksichtigt. Das, wie gesagt, die Arbeitsschutzverordnung oder das geht uns genauso an, wie jedem zivilen Menschen, der schwanger ist. Auch, das klingt jetzt komisch, aber ist ja so. Ja, genau.
Weil du gerade sagtest, ihr wisst ja, wie das ist. Wir wissen es nicht, wir waren nie schwanger. So. Und dann ist es natürlich auch so, nee, alles gut.
Dafür haben wir aber genügend Schwangerschaften im Freundeskreis mitbekommen. Also alles gut, deswegen.
Dann tut es mir leid, es war nicht mit Angst.
Nein, ich wollte dich da nicht aufs Glatteis führen, aber wir versuchen natürlich jetzt auch so ein paar Fragen zu stellen, als nicht schwanger gewesene Frauen zumindest in den Umständen zu sein, auch zu verstehen, wie das wohl ist in so einem Beruf, der wahnsinnig körperlich ist, ne, sehr männerdominiert auch, wie das so war dann für dich, einerseits das Schwangersein, das hattest du gerade beschrieben, aber wie dann auch Mutter zu sein, das miteinander zu verbinden. Wie war das dann für dich, diese Transition zu haben von Schwangerschaft hin zur Mutterschaft und das alles irgendwie zu regeln? Und wir reden auch von Auslandseinsätzen, ne?
Ja, also.
Und später noch alleinerziehend, ne?
Ja, jetzt genau. Aber das ist immer, also ich habe Lebensphasen, das habt ihr, glaube ich, auch. Und jede Lebensphase erleuchtet ist auch so ein Unwort, aber jede Lebensphase macht es anders. Ich stehe heute hier nach fast 24 Dienstjahren jetzt bald mit einer anderen Sichtweise, wie ich es damals gemacht habe. Zu jedem Kind anders. Bei den Großen, den habe ich immer mitgenommen. Der war in der Kaserne. Wenn ich Dinge gemacht habe, ist der mit nach Hessen gekommen. Wir haben da auch übernachtet in der Kaserne. Und das habe ich alles so gemacht, weil ich das gut fand. So. Und irgendwann bin ich ja, also da war ich ja auch schon im Einsatz, aber da war das wieder eine andere Sichtweise. Und jetzt im letzten Einsatz, der 2020 war, alle Kinder waren geboren, war es schwer. War es irgendwie anders. Es war nochmal, ich bin Soldat, das bin ich mit Herzblut, gar keine Frage, aber ich bin halt auch Mutter. Und beides zu vertreten, und ich bin heute aus der Sichtweise, dass ich das laut sagen möchte, das ist, was mit mir gemacht hat. Und mit den Kindern auch. Das ist was ganz Normales, was ich.
Du meinst jetzt die Auslandseinsätze, ja, oder was meinst du?
Genau, die Auslandseinsätze. Dass ich lange nicht weg war. Ich glaube, hochgerechnet 492 Tage in meinem Leben war ich im Einsatz. Ich war in gewissen Lebensphasen nicht zu Hause. Ich war 6 Monate weg, ich war 4 Monate weg, ich war 5 Monate weg. Und das Leben geht zu Hause weiter. Und ich tue ja so im Einsatz, das habe ich ja auch schon oft gesagt, als wenn ich nicht Mutter bin, weil es ein Punkt ist, der mich angreifbar macht. Wenn ich mit meinen Gedanken, das bin ich ja irgendwann mal, zu Hause bin, denke mir, oh shit, jetzt bin ich nicht zu Hause. Was machen die wohl jetzt ohne mich? Wie geht's dem denn? Hat er jetzt Schnupfen? Ist er irgendwie doof? Hat er die nächste Phase? Oh nee, danke, jetzt muss ich mich kurz fokussieren, weil es geht hier manchmal vielleicht um Leben und Tod. Und da muss ich hier mit meinen Gedanken, und das ist so ein Zwiespalt, da gibt's auch kein Ausbildungsbuch zu. Da gibt's ja nicht, wo ich nachlese, oh, wenn ich diesen Gedanken habe, mache ich das und das. Sondern ich glaube, dass das jede Mutter und jeder Vater, und das will ich auch, wie gesagt, nicht ausschließen, dass der muss da seinen Weg für finden. Und ich glaube, so ein Erfahrungsbuch über, wie ist es denn als Elternteil im Einsatz zu sein, wenn ich stark verbunden mit meinem Kind bin, wäre, glaube ich, nochmal hilfreich. Und ja, aus der Sichtweise einfach. Und du sagtest, in jeder Lebensphase sehe ich das anders. Out.
Ja. Du hattest ja Unterstützung dann, die Kinder waren ja nicht unbetreut, ne? Wie habt ihr das so geregelt? Wer war dann noch da? Und du musst jetzt nicht sagen, wie lange du von deinem Partner schon getrennt bist, ne? Aber wie habt ihr das, ging das einigermaßen okay? Auch selbst wenn die Kinder gut betreut sind, hat man vielleicht dann dieses Gefühl, ich verpasse da was, aber war das so aus der Retrospektive jetzt, war das ein gutes Arrangement?
Es ist ein Arrangement, was man dann hat, ja. Und man muss sich da blind drauf verlassen können. Und das ist blindes Vertrauen. Was, ja, weiß ich nicht. Also würde ich heute anders machen, glaube ich.
Okay. Ja. Und deine Oma lebte aber auch noch zu der Zeit, ne? Die war noch eine Weile auch zugegen.
Also im ersten Einsatz, als ich 2003 war, hat sie ja auch Mario betreut. Das war blindes Vertrauen. Das war, also die Oma, die hat das gerockt. Ja. Da gab es ja schon, da gab es schon Tastentelefone 2003. Es ist ja so. Ja. Und ich werde diese Telefonate auch nie vergessen. Ich habe dann, das musst du ja wirklich mit deutschen Vodafone und hast dich eingewählt. Und dann sitzt du da, und dann sitze ich in diesem Wolf und ich sage, hat Mario mal einmal ganz doll geweint. Oh, du bist gar nicht da. Du bist gar nicht zu Hause. Ich schaff das alles nicht. Und du denkst dir, okay, jetzt musst du cool bleiben, ne? Jetzt musst du cool bleiben. Jetzt musst du irgendwie coole Antworten haben, damit ich selber heulen muss. Das war hart.
Zeitzonen war ja auch noch zu überwinden.
Ich glaube nur eine Stunde oder zwei. Das war nicht so viel.
Ach so,
das
weil ging, ich hab hier Mali.
Mali, das ist schlimmer gewesen. Ja, das stimmt. Ja.
Wie viel Zeitunterschied ist das?
Ach, jetzt müsste ich, sag du mal, wenn du aufhast, 2-3 Stunden. Es kommt immer ab Sommer- und Winterzeit an. Genau. Ich habe beides genommen. Genau, ich war ja von Februar bis Juni und dann haben wir 2 Zeitzonen mitgenommen. Ja, genau. Ja, das ist nochmal anders. Wenn ich dann irgendwann fertig war mit Arbeiten, waren die alle schon im Bett. Also da brauchst du nicht mehr um 0:30 anrufen, wenn da Deutschland 0:30 ist. Ne? Das Fall und das ist dann nochmal anders. Aber ich bin froh, dass es den Kontakt ergibt. Ne? Also dass du wirklich mal jetzt heute WhatsApp, Telefonie und so weiter alles möglich ist. Das ist keine Frage. Das gab es ja früher nicht. Da gab es kein Bildtelefon. Da hast du Briefe geschrieben. Da hast du einfach Briefe geschrieben. Mhm. Das klingt so irre, aber es war wirklich so. Ich habe zum Muttertag damals, das habe ich heute noch aufgehoben, liebe Mutti, hat Mario geschrieben, wirklich, obwohl ich ja nur seine Schwester, aber ich sagte, ich bin ja die Mutterrolle, habe ich ja genommen. Liebe Mutti, alles Liebe zum Mutti-Tag. Und dann, ach, da musste ich heulen, als ich das gekriegt habe, wirklich so. Das habe ich echt nur aufgehoben, ja.
Ja, das war wirklich schön. Schön. Und trotzdem natürlich auch ein bisschen schmerzlich, ne? Oder sehr schmerzlich, wenn man,
ja,
wenn man das per Post bekommt und diese physische Nähe nicht hat, ne? Also Hut ab.
Ja, das stimmt.
Aber Yvonne, welche Perspektive möchtest du anderen Müttern, also insbesondere auch Soldaten, mit auf den Weg geben durch deine Erfahrungen und die unterschiedlichen Lebensabschnitte?
Dass du nicht alleine bist, dass es immer wichtig ist, dass du dir eine gute Frau suchst, eine andere starke Frau, die vielleicht auch bei der Bundeswehr ist, dass sie sich versteht, dass du dich austauschst, dass du dir, also du bist dann mit deinem Gedanken ja immer leider in dieser Bubble, das kennt ihr ja auch, wenn man diesen Abwärtsstrudel macht, ist alles doof, es geht irgendwie nicht weiter und dann das Instagram oder TikTok ist so groß und wir machen unser Leben ja auch öffentlich, das tue ich ja. Und wo ich mir sage, auch du kannst mich ja anschreiben, nicht weil ich Mutter Teresa bin, das will ich gar nicht sagen, sondern weil es nur wichtig ist, sich jemanden zu suchen mit der gleichen Thematik, um sich zu der Thematik einfach ein Ohr zu holen, eine andere Meinung und es einfach zuzulassen, mal sich da auszutauschen. Darum geht es, glaube ich, ja. Ja.
Du hast ja nochmal einen Partner gehabt, ne? Also du hast ja sozusagen das erste Kind mit deiner, ich sage jetzt mal, Jugendliebe bekommen. Und dann hat es ja irgendwann nicht mehr ganz so gut geklappt. Dann habt ihr euch getrennt und du bist dann nochmal im Privaten so nochmal jemanden gefunden, ne?
Ja, genau. Aber dazu zu sagen ist, mein Ex-Mann ist, ich sage jetzt nicht den Nachnamen, weil da weiß es auch immer wieder, aber es ist schon eine coole Socke und das ist, also wir sind uns immer noch nach wie vor sehr sympathisch. Also so ist das nicht. Wir sind nicht im Krieg auseinandergegangen. Ja, es gab eine Scheidung dazu, aber das ist schon ein toller Mann. Das muss ich sagen. Es ist ein toller Vater und wir haben da, also der hat so eine Harmonie, der hat so die A-Ruhe weg, das gibt's gar nicht, ne? Der fährt eigentlich fast nie aus seiner Haut. Das ist so ein Typ, wo ich mir denke, wow, wie macht er das? Ist das so, ja.
So. Großartig. Ja.
Ja, gibt's nicht immer im Angebot, wisst ihr ja.
Nee, das wissen wir auf jeden Fall.
Das spielt so ein bisschen auf den zweiten Mann dann wahrscheinlich ab. Oder zielt. Genau. Und dann warst du ja alleinerziehend. Also was hast du hier an Tipps auch noch für unsere Zuhörenden, die jetzt sagen, fuck, bin auch gerade alleinerziehend, liebäugel gerne mit dem Beruf Soldatin, möchte irgendwie nochmal was anderes machen oder bin Soldatin. Was hast du für Tipps für diese Frauen?
Ja, das Netzwerk ist wichtig. Das Netzwerk, das kennt ihr auch raus, das ist genauso wichtig. Also ich ziehe häufig um, das kann ich schon sagen. Also wir sind relativ viel unterwegs. Und ich versuche immer am Standort, wenn ich neu bin, mir das Netzwerk zu suchen, was ich brauche. In jeder Stadt gibt es so ein Frauennetzwerk, so eine Station, wo sich Frauen treffen. Und da gliedere ich mich immer an. Nicht nur auch für Soldatinnen wichtig, um am Standort anzukommen, natürlich auch mit den Soldatinnen, die da wohnen, aber sich auch, also ich bin auch für andere Frauen offen. Ist nicht nur für meine Berufsgruppe, sondern weil es ja auch andere starke alleinerziehende Frauen gibt. Und das ist so herrlich und angenehm. Auch jetzt hier an dem Standort, wo ich bin, da gab es ein Netzwerktreffen für Frauen. Da bin ich hin, auch in Uniform. War ich die Einzige. Das ist ja auch nicht schlimm. Und sofort waren da zwei Frauen im Raum. Sag ich, alles klar, die muss ich haben. Da muss ich mich unterhalten. Du wirst so Schwingungen, die ausgesendet werden. Das ist einmal die Antje, die habe ich kennengelernt. Das ist auch eine Mutter, die hat ihr Kind ja auch um. Und ich sage, das ist es. Die bringt ihr Kind jetzt hier mit. Das will ich doch genauso machen. Und da warten und seitdem sind wir dicke. Ja. Seitdem ist das so erleichternd auch. Wenn du wirklich mal abends eine Voice auf WhatsApp rufquatschst, wie ist denn dein Tag schon wieder gelaufen? Da ist der Mann auch Seefahrer übrigens, aber zivil, nicht bei der Marine. Und deswegen verstehen wir uns da auch irgendwie so und siehst ja dann auch in der Woche mal alleine. Und der Austausch ist so wichtig. Das macht es einfach etwas leichter.
Ja,
finde ich. Gibt's da denn auch von der Bundeswehr wird das denn sozusagen gefördert, dass da auch dieses Frauennetzwerk, also ich kenne das von meinem Arbeitgeber, dass es da so ein Frauennetzwerk gibt, wo man sich dann in Teams schalten, damals das austauscht, oder ist das auch auf Eigeninitiative sehr viel, dass ihr euch miteinander trefft, weil du gerade sagtest, da kam sie in den Raum und ich sah sie und zack, das hat irgendwie gleich, da waren wir uns sympathisch und dann hat man sich so connected. Oder wird das von der Bundeswehr nochmal, ja, wie sagt man so schön, facilitiert?
Es gibt bestimmt eins, bin ich vielleicht nicht Mitglied, dass ich es wüsste. Und nee, kann ich nicht sagen. Also wie gesagt, ich will auch nicht negativ reden, das wisst ihr. Ich will immer nur nach vorne gucken.
Ja,
fehlt vielleicht noch.
Das ist ja, schade.
Liebe Bundeswehr, da gibt es noch.
Liebe Grüße, die gehen raus.
Da gibt es noch Luft nach oben.
Ja, auf jeden Fall.
Yvonne, morgen hast du einen Anruf und einen neuen Auftrag.
Ja, gerne, sehr gerne. Ich habe noch Zeit. Da geht noch was.
So. Nee, aber. Ja. Genau. Also vor allem jetzt, ne, geht's ja auch viel wieder darum, diese Diskussion um Wehrpflicht zurück oder auch Frauen mehr in die Bundeswehr zu bekommen. Da ist sicherlich auch, was die Rekrutierung angeht, sicherlich auch nochmal Luft nach oben. Aber da diese Botschaft geht jetzt einmal raus. Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema oder wir möchten gerne noch auf ein anderes Thema kommen, nämlich, dass du nicht nur Soldatin bist, sondern ja auch noch Fitnesstrainerin. Ne? Man kann dich übrigens auch auf Instagram finden unter Sporty oder Sporty_Icke. Icke, man hört ja schon, du bist irgendwie auch entsprechend da zu Hause. Und wie wichtig war dir das, da nochmal so eine Zusatzausbildung zu machen? Ne, klar, Soldat, Soldatin zu sein, bedeutet auch natürlich eine physische Kraft und Fitness zu haben. Aber wie kam das dazu, dass du auch noch ein Coach, eine Coachin sein wolltest?
Ja, also was ich gemerkt habe, ist tatsächlich unser Beckenboden. Hoppala, den gibt's. Ja, den gibt's nicht nur nach einer Schwangerschaft. Das ist ein Thema, was so Silence, ich hör dich nicht.
Ja.
Aber wir merken es ja alle. Wisst ihr, mein? Und das war,
ja, absolut.
So, und ich so in meiner Eigenmotivation, was hat die Hebamme gesagt? Ich kann nicht laufen gehen nach so einer Geburt? Hahaha, der beweise ich aber mal das Gegenteil. Ja, genau. Gute Nacht, Marie. Dann weißt du aber auch, was passiert. Ich sag mal, nach einem Kaiserschnitt, nach 3 Wochen laufen zu gehen, ist eine grundsätzlich dümmste Idee, die man haben kann. Aber ich wollte es mir mal wieder selbst beweisen. Weißt du, so, ah, ich kann es ja irgendwie doch so. Und dann merkst du, oh, die Narben suppt vielleicht nochmal ein bisschen. Naja, ist egal. So, ich will jetzt auch nicht tief gehen reinschwallern, aber das ist so, es ist einfach so, dieses Thema hat mich nicht losgelassen. Und ich habe mir gedacht, auch die Frauen bei der Bundeswehr haben Beckenboden voller. Und deswegen will ich mit diesem Thema größer werden. Ja. Ich will es bekannter machen, ich will es publiker machen. Ich will, dass wir das nicht totschweigen. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein Stigma da bei der Bundeswehr, sondern auch im Zivil ist es ein totgeschwiegenes Thema. Auch Männer haben Beckenboden, dummer. Und da kam ich einfach auf die Idee, mich darauf spezialisiert ausbilden zu lassen, plus Rektusdiastase, also plus Bauchspalte nach Geburt. Das ist auch ein Thema, was viele nicht haben. Und wie gesagt, anderen Frauen diese kleine Bubble mal zu eröffnen, weil es genug Frauen gibt, die auch danach nicht zur Rückbildung gehen. Und ich sage, dein Beckenboden brauchst du auch noch im späteren Alter. Also der haut nicht ab, sondern der meldet sich wohl eher bei dir. Ja, das ist der Hintergrund gewesen.
Krasses Thema. Das heißt, du bist nicht nur für SoldatInnen da. Du klang jetzt gerade so, als wäre das Beckenboden auch ein Männerthema. Aber das ist natürlich alles, was Springen auch angeht. Ne, da muss man ja noch nicht vorher mal ein Kind bekommen haben. So, also das lässt dann einfach nach und dafür dann zu sorgen, nicht unbedingt wieder einsatzfähig zu sein für einen Bundeswehreinsatz, sondern ja auch einfach fürs ganz normale Leben. Ja, es ist, man fühlt sich dann
und viele Büromenschen, also das Rumsitzen stärkt ja jetzt auch nicht den Beckenboden.
Und darauf kam dann noch Taping, also ihr Medical Taping ist so ein krasses Beispiel. Ich habe einen deutschen Hauptfeldwebel, den kenne ich schon seit Schulzeiten. Wir haben uns bei Instagram wieder getroffen und ich habe ihn gefragt, ich so, Daniel, Mensch, wollen wir nicht mal irgendwie noch einen Taping-Lehrgang machen? Und ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, Taping ist bekannt, machen Sportler, Muskelverspannung und so weiter, aber man kann auch Milchstau tapen. Das heißt, wenn du also Milchstau hast und du einen guten Physio oder in unserer Liga spielst, sage ich immer, dann rufst du an, dann kommt auch ein deutscher Hauptfeldwebel, wenn er das nebenberuflich macht, das weiß ich nicht, ob er das noch macht, kommt zu dir nach Hause und tape dir diesen Milchstau weg, der dich gerade wahnsinnig macht. Dauert 10 Minuten, du bist sofort wieder stillfähig und dann gedacht, welch Gottesgabe.
Alter.
Frauen zu helfen, das macht mir eine Gänsehaut, das ist die Erfüllung schlechthin. Muss man wirklich sagen, um mit wenig Mitteln einfach guten Leuten einfach zu helfen. Darum geht's tatsächlich, muss ich wirklich
sagen. Wow.
Also mir werden jetzt hier gerade Welten eröffnet. Nicht, dass ich nicht wusste, dass man stillen kann und dass es Milchstau gibt oder man einen Beckenboden hat. Aber mit dem Tapen,
Wahnsinn.
Das ist wirklich krass. Bevor wir jetzt gleich nochmal so, ne, wir waren jetzt ein bisschen in der Vergangenheit, so langsam sind wir in der Gegenwart und gleich kommen wir in die Zukunft. Aber ich würde gerne nochmal kurz auch weil wir gerade das Thema Recruiting schon hatten. Was würdest du jungen Frauen sagen, die jetzt überlegen, zur Bundeswehr zu gehen? Ne? Also was würdest du denen mitgeben?
Informieren, informieren, informieren. Wichtig ist immer, und das ist so genial bei Frauen, das darf ich auch laut sagen, ich mache die Erfahrung, eine Frau, wenn sie kommt und zur Bundeswehr will, hat sie einen Plan A und sie hat ihren Plan B. Bleibt einfach dabei. Es ist einfach so, bleibt weiter strukturiert, fragt Fragen an der richtigen Stelle, ihr bekommt Antworten, weil ihr alles wissen müsst, bevor ihr zur Bundeswehr geht. Das ist Fakt. Das ist einfach so. Das ist, du musst alles wissen. Du musst wissen, wie ist die Grundausbildung, wie geht's weiter? Da, was ist die Kinderfrage? Also die Kinderfrage kriege ich auch oft gestellt. Kann ich ein Kind bekommen? Ja, kann ich dir beantworten. Dann geht's weiter, ja, wie ist mit Stillen? Also es kommen viele Fragen auf und das ist wichtig. Trau dich wirklich, diese Fragen zu stellen, weil sie essentiell wichtig sind, wenn du dich, das sehe ich aus meiner Perspektive, das muss keine andere Frau dann teilen, aber wichtig ist für das, wenn du dich dazu entschließt. Finde ich wichtig, ne? So,
ja,
genau.
Super, ja. Absolut richtig, ja. Jetzt, Yvonne, zu dir wieder zurück, zu den Zukunftsperspektiven. Was sind deine Ziele für die Zukunft? Ja, wenn wir das fragen dürfen, sowohl beruflich als auch privat.
Beruflich muss ich mal kurz außer Kraft setzen, weil ich noch nicht weiß, wie es weitergeht nach 2,5 Jahren. Das kann ich euch noch nicht beantworten. Ich habe viele Ideen. Klar poppt auch mal die Bubble auf, das sage ich laut. Vielleicht will ich nochmal Hebammenwissenschaften studieren, weil ich mit der Thematik noch nicht raus bin. Aber wichtig ist mir heute, das möchte ich wirklich sagen, lasst uns mehr vernetzen und lasst uns nur mit guten Frauen zusammenarbeiten, die auch gut sind. Hört auf, euch mit Frauen, die euch immer Schlechtes einreden wollen, die wirklich sagen, du kannst es nicht schaffen, da müssen wir nochmal nachdenken, dann stoß sie ab. Ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock mehr drauf, das muss ich auch sagen. Wir brauchen keine Frauen im Umkreis, die alles hinterfragen, sondern wir brauchen starke Frauen, die zu dir sagen, hey Babe, du kannst alles schaffen, ich stehe an deiner Seite oder was auch immer. Ja. Und davon brauchst du einfach mehr. Ja.
Definitiv. Ey, Woman. Hast du einen Wunsch an die Politik?
Viele Wünsche habe ich bestimmt, aber ich wünsche mir einfach, dass auch mehr Frauen natürlich in die Politik gehen. Ich wünsche mir mehr Frauen überall. Ich wünsche mir mehr, dass wir gesehen werden. Ja, Frauentag war jetzt wieder ein Thema, 8. März in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist es ein Feiertag. Ich bin hier, ich feiere es hart. Was ist mit dem Rest der Nation? Guck, was ist los? Ja, so und es ist, ich verstehe es nicht. Und es ist so wichtig, an dieser Frauenarbeit noch mehr zu tun. Wir sind immer noch zu klein. Wir sind zu unauffällig manchmal. Ich bin keine krasse Feministin. Nicht, dass das irgendjemand denkt, aber ich finde, ich bin nun mal eine und kann nur über dieses Thema reden, weil ich manchmal in einer Minderheit bin. Und das ist einfach so. Das kann ich nicht wegkriegen, das kann ich schönreden. Das will kein Mann hören, das weiß ich. Aber ich bin nun mal die es betrifft. Euch ja auch. Und deswegen müssen wir einfach mehr tun und mehr gehört werden und mehr Stimmen für Frauen einfach, egal wo, auch in der Politik. Das ist mir ganz wichtig. Ich höre halt auch gern Frauen zu. Das darf ich auch sagen. Ich höre Männern zu, aber das ist nochmal eine andere Botschaft, die wir senden für dich.
Ja, es ist eine andere Perspektive einfach, ne? Ich arbeite in der IT-Branche, habe da ein Frauennetzwerk tatsächlich gegründet, jetzt mit ein paar anderen zusammen letztes Jahr. Und wir zeigen erstmal, wie man sich vernetzt. Also wir machen so ein bisschen Basic-Arbeit, ne? Und dann, so was ist das Thema Mansplaining, Heap-Heating. Und dann habe ich letztens einen Workshop dazu gegeben und da gab es danach so eine lange Stille, weil wir es virtuell gemacht haben. Und ich so, hey, seid ihr noch da? Und dann meinten auch einige Frauen, ja, wir sind halt nur perplex, weil das, was du uns gerade aufgezeigt hast, erleben wir jeden Tag. Wir haben gedacht, das ist normal. Ne? Und auch für diese Themen, genau, sensibilisiert zu werden oder auch Schlagfertigkeit. Ne? Oder auch einfach dann, wenn man gerade sprachlos ist, was mir auch immer wieder passiert, einfach Stopp sagen. Das war jetzt grenzüberschreitend.
Ja, genau. Ich finde wichtig, woran ich noch arbeiten würde, es gibt in München eine Frauenmesse. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, diese Berufsfrauenmesse, die gibt es nur in München. Mhm. Warum? Mhm. Die muss es überall geben. Es muss mehr Messen für Frauen geben, die sich Berufsgruppen angucken, die sie gerne wollen würden, mit Frauenunterstützung, mit einem Lebensplan dazu, fertig. Und da sind wir immer noch nicht so weiter. Wir haben 2,25 und morgen, weißt du? Also verstehe ich.
Ja,
da ist noch so viel Arbeit. So viel Arbeit und es kann nur passieren, ich fühle mich jetzt auch schon alt, darf ich auch mal sagen, wir haben die 40 jetzt erreicht, ne, so ein bisschen drüber. Jetzt müssen wir noch mal Gas geben, bevor das hier so ein bisschen langweilig wird, weißt du? Also da ist noch
jetzt geht's erst richtig los, Yvonne. Also ich bitte dich.
Genau.
Aber vielleicht hört jetzt auch Friedrich Merz zu, weil diese Herrenriege, die da auf Instagram gepostet wurde, da habe ich auch wirklich gedacht, ist das jetzt ein Witz? Nein, es ist kein Witz. Über die Zukunft des Landes entscheiden wieder nur diese Männer. Was soll das denn? Also wird da merkt ihr nicht selber, was da gerade abgeht. Und ich kann das auch wirklich nur unterschreiben. Also man ist wirklich, man fühlt sich manchmal als Frau wirklich immer noch als Minderheit und das in diesem Land.
Obwohl wir 52%, glaube ich, ausmachen, ne?
Ja, krass. Also ich sag mal, selbst wenn wir Handzeichen, also es ist ja privat, was ich kurz erzähle, ich sag mal, wenn wir Handzeichen geben müssen, also wenn du spazieren gehst und das eine andere Frau erkennt, du bist in Not. Echt jetzt?
Ja, also wirklich. Ja, so ist es.
Du hoffentlich gehst du doch wieder, wenn du so machst. Ja, ja, ja. Also, ja, ja. Nein, es braucht es, also, ne, das ist ja überall ein Thema, was noch so durchgeht, was wir alles noch so zu besprechen haben. Ich meine, der Podcast könnte jetzt hier auch 5 Stunden gehen und da haben wir immer noch nicht alles angesprochen. Ja. Und so verändern, ja.
Du musst einfach wiederkommen.
Ja, ich komme nochmal wieder. Wir haben nochmal eine Liste, die wir abarbeiten müssen. Und der Podcast geht raus an meine Tochter. Bitte mach's weiter so. Und du hast noch jede Menge Baustellen, wenn es da oben hochgeht. Ja, ja, na klar.
Oh, ein, alle, ja, definitiv.
An alle Töchter da
draußen. Oh Mann. Ja, Yvonne, vielen, vielen Dank. Also deine Geschichte und auch deine Offenheit, wirklich super inspirierend. Und vielen Dank für die wertvollen Einblicke und auch sowieso deine beeindruckende Lebensgeschichte. Auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und so oder so alles Gute für deine Zukunft, egal wohin es dich noch verschlagen wird. Und Hebammenwissenschaften klingt mega spannend.
Du hast auf jeden Fall, cool. Also bei dir gehen so Lichter an. Man spürt einfach, dass du brennst so für deine Themen, auch wie du sprichst und so. Das ist wirklich, das macht einfach Spaß, dir zuzuhören und ja, natürlich auch von mir alles, alles Gute, toi, 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 und ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwann im richtigen Leben. Vielleicht gibt's hier im Norden ja auch mal eine Frauenmesse oder
Messe.
Auf irgendeiner anderen Veranstaltung. Genau, bis dahin erstmal alles, alles Liebe. Und ja, ihr Lieben da draußen, wir packen euch auf jeden Fall nochmal einen Link in die Shownotes für den Fall, dass ihr einmal Yvonne auch folgen wollt auf Instagram oder mehr erfahren wollt zum Thema Bundeswehr. Da finden wir sicherlich den ein oder anderen Link. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Da geht es um die britische Suffragette Emmeline Pankhurst. Da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Genau. Ja.
Genau. Bis dahin hört erstmal auf jeden Fall die älteren Folgen oder hört auch gerne nochmal rein. Yvonne hat echt wirklich viel erzählt, viele Insights auch gegeben. Vielleicht wollt ihr es euch notieren. Erzählt auf jeden Fall auch anderen von uns und folgt uns auf Instagram.
Genau. Und ja, dann bleibt nur noch zu sagen, das Übliche, bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.